betalt pluss 4 dollar. En dreijakke til Fabia.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dreierkette VBH und ich bin ganz aufgeregt, denn ich begrüße dich, mein lieber Hannes, in meiner neuen Rolle als Moderator. Und da wir ja schon viel über Rollen gehört haben, grüße ich dich ganz herzlich nach Berlin. Wie geht's dir, mein Lieber?
Ja, mein Lieber, an allererster Stelle gratuliere ich dir zu deiner ersten Anmoderation. Wir haben es gerade vorhin besprochen, es ist das erste Mal, dass du als Erster hier die Stimme ergreifst und unser Publikum willkommen heißt, unsere Fans, Hörer, Hörerinnen. Mir geht's gut. Ich bin gespannt auf die Aufnahme, mal wieder im Zweiergerüst, weil, ja, warum eigentlich, weißt du es?
Warum? Wir wissen es nicht so genau. Wir können nur spekulieren. Vielleicht auch hat er doch Walle eine neue Rolle eingenommen, vielleicht im Nationalteam. Vielleicht ist da die ominöse Rolle des guten Flügelspielers frei geworden und Walle Söldner darf auf seine alten Tage hin noch zur WM mitfahren. Wir wissen es nicht.
Boah, apropos alte Tage, meinst du, wenn wir jetzt noch Profifußballer wären, würde man uns schon als die alten Hasen bezeichnen? Weil wir bewegen uns ja schon stark auf die Ende 20, weißt du, also von den jungen Talenten Noah, Walle und Hannes würde keiner mal sprechen.
Das auf jeden Fall nicht, aber ich muss schon sagen, ich finde, glaube ich, so 26, 27 ist ja so eigentlich die klassische Fußballer-Prime. Deswegen, wir sind auf dem Höhepunkt unseres Schaffens. Das rede ich mir zumindest gerade ein und deswegen bin ich auch frohen Mutes, dass wir auch, oder ich wäre, glaube ich, relativ offen dafür, wenn mich Julian Nagelsmann morgen noch anruft.
Ganz ehrlich, wenn mich Julian anruft, wäre ich auch dabei, aber es ist schon krass, wenn ich bedenke, dass, also jetzt nicht die Hälfte, aber schon viele von den Spielern, nicht nur jetzt auf die DFB-Nationalelf bezogen, sondern generell Fußballspieler, um einiges jünger sind als wir beide. Vor einigen Jahren war das schon cool, wenn ich gesagt habe, so, ah krass, der ist 28 und ich bin 22, sind ja echt noch 6 Jahre Unterschied, aber mittlerweile, der Lennart Karl, als ich Abi gemacht habe, hat der Memory gespielt mit seiner Kindergartenlehrerin.
Absolut, also gerade Lennart Karl ist, glaube ich, da ein gutes Beispiel, der ist wirklich, also ich finde, der wirkt auch einfach nochmal deutlich jünger. Und er ist ja jetzt fast 10 Jahre jünger, also das ist, du hast recht, das ist auf jeden Fall verrückt, aber nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, dass wir zu den Oldies gehören würden, wir würden zur Elite, zur Alterselite gehören und gerade eben, finde ich, so mit 27 Jahren ist man auf jeden Fall noch gut dabei, oder?
Ja, dann ist doch nice, wir gehören nämlich in unserer aktuellen Rolle zur Podcast-Elite und bevor wir hier die Leute, die sich selber den Vorspann immer freuen, den wir hier machen, zu viel mit Fußball bombardieren, würde ich sagen, Noah, die Frage ganz am Anfang, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Hast du irgendwas zu berichten? Irgendeinen Frust, den du dir von der Seele erzählen möchtest oder irgendwas?
Mir geht's gut soweit. Ich genieße gerade mein Leben abseits der Politik, abseits des Studiums. Das ist eigentlich so ein, ich befinde mich in einer Zwischenwelt, würde ich sagen. Und das ist irgendwie ganz interessant, weil eigentlich jeder Tag immer sich die Frage stellen muss, okay, was mache ich eigentlich heute? Was steht an? Und das ist eigentlich immer ganz gut, dann auch so einen kleinen, aber feinen Fußball-Podcast zu haben, mit dem man sich dann zumindest einmal die Woche irgendwie so ein Ziel festsetzen kann, sich darauf vorbereitet, nachbereitet. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Hilft auch mega, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge gerade. Und deswegen hatte ich auch viel Zeit, jetzt auch mich nochmal ein bisschen auf die Folge vorzubereiten, ein bisschen mit Nazio zu beschäftigen, dann auch diverse andere Meinungen, Podcasts zu hören. Das finde ich immer eigentlich ganz cool, auch so, was die anderen sagen zu den Spielen. Und das macht mir ultra Spaß. Ihr wisst ja auch, oder du weißt, ich schicke auch wirklich dann und wann mal ein Artikelchen in unsere geliebte Gruppe. Ich glaube, gerade in den letzten Wochen waren es wieder richtig viele, weil ich eben auch die Zeit habe, diese Artikel zu lesen.
Ja, verstehe ich. An alle, die nicht wissen, worum es hier gerade geht. Noah ist derjenige unter uns in unserem Dreiergespann, der immer die Spiegel Plus Artikel in die Gruppe schickt oder auch 11 Freunde und die haben es manchmal echt in sich. Also ich muss sagen, wenn ich mit einem durch bin, ist eine halbe Stunde vergangen. Die sind relativ lang, aber freut mich, dass du die Zeit hast, die zu lesen. Ist ja auch gut, weil du bringst die Expertise ja mit und freut mich auch, dass du gerade deinen Tag ein bisschen freigestalten kannst. Dann kommt meine nächste Frage. Hast du denn gerade irgendeine Serie oder irgendetwas, was du gerade anschaust, womit du dich ablenkst?
Guter Punkt. Vielleicht auch mal nochmal, da können wir gerade direkt noch drauf kommen. Perfekte Frage, keine Serie, sondern ich habe am Freitag Project Hail Mary gesehen. Und ich weiß nicht, ob du den Film schon gesehen hast. Es ist der neue Film mit Ryan Gosling und Sandra Hüller. Der hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich sagen. Hast du den schon gesehen?
Ich habe ein kleines Problem mit dem Film, nämlich es ist Science Fiction und Weltall. Und so sehr ich ein Movie-Fan bin und wirklich, ich liebe Filme, ich kann nichts mit Science Fiction anfangen. Ich kann wenig mit so Weltall. Auch so Avatar, Gravity, so diesen ganzen Banger. So meine einzige Schwäche da ist Star Wars. Aber den Rest, der sich da außerhalb unserer Erde abspielt, ist für mich meistens so,
Das ist ja witzig. Naja, also das Interessante bei dem Film ist ja, dass er sogenannte Hard Science Fiction ist. Also dass vor allem ganz viele Sachen, die dort passieren, einigermaßen basierend auf wissenschaftlichen Ergebnissen sind. Und deswegen kann ich es dir nur nahelegen, den Film mal zu schauen. Ist auf jeden Fall ein sehr sehenswerter Film, gerade auch im Kino, weil einfach die Einstellungen wirklich teilweise wunderschön sind. Mich hat er sehr beeindruckt. Ich bin nicht der große Ryan Gosling-Fan, aber auch an der Stelle hat er wirklich einen guten Job abgeliefert. Deswegen keine Serie, sondern eben gerade dieser Film, der mich beschäftigt. Wie sieht's bei dir aus? Hast du gerade eine Serie, außer natürlich Sommermärchen 2006? Das ist ja bei uns Platz 1, wenn man ehrlich ist.
Ja, vielleicht schaue ich das echt nochmal, weil die Özil-Doku, die wir letzte Woche hier ein bisschen angesprochen haben, die hat mir schon wieder richtig Bock gemacht auf diese erfolgreiche Zeit des DFB, vor allem 2010, 2014. Da gehört dieses 2006er Sommermärchen auf jeden Fall dazu. Bei mir ist es gerade so ein bisschen, ich schaue oft Serien gemeinsam mit meiner Freundin. Die letzte, die wir geschaut haben und wir sehr gefeiert haben, war Lincoln Lawyer. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da geht es um einen Anwalt, der hauptsächlich, oder zumindest in der ersten Staffel, viel aus seinem Lincoln arbeitet, also aus seinem Auto. Deswegen hat er den Spitznamen Lincoln Lawyer und er spielt in L.A. Er ist halb Mexikaner und es ist Gott sei Dank ein Schauspieler, der tatsächlich halb Mexikaner ist. Dementsprechend kann er auch richtige Spanisch sprechen. Das habe ich vor kurzem geguckt. Ansonsten habe ich wieder für mich entdeckt, ich weiß nicht, ob du das kennst, Sons of Anarchy. Das ist eine Serie aus Anfang der 2000er. Da geht es um eine Rockerbande, also um Motorradfahrer. Ich finde die richtig nice. Und die, mit der vertreibe ich so ein bisschen Zeit. Also ich muss jetzt sagen, es ist keine intellektuell herausfordernde Serie, aber macht einfach Bock zu schauen. Aber vielleicht, wenn irgendjemand, der uns gerade zuhört oder die uns gerade zuhört, einen guten Tipp hat, würde ich mich sehr darüber freuen, weil ab und zu, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, beim Arbeiten lasse ich so Serien nebenbei laufen.
Echt?
Ja, also was? Ich gucke nicht mal auf den Bildschirm, sondern ich arbeite und statt Musik oder statt Podcast schaue ich Serien indirekt. Manchmal klappt es ganz gut. Das ist ja, ich muss crazy sagen, wenn ich Hausarbeiten oder jetzt demnächst meine Masterarbeit anfange zu schreiben, dann werde ich es eher lassen, weil da muss ich mich ja konzentrieren. Aber wenn ich irgendwie, ja, keine Ahnung, PowerPoints schön mache oder Word-Dateien schleife, so den letzten Schliff, wo es gar nicht mehr um den Inhalt geht, sondern nur noch um die Struktur und um das Optische, dann mache ich das schon ab und zu, hauptsächlich mit Brooklyn Nine-Nine.
Okay, ja, okay, das checke. Aber das, ich finde trotzdem, also das ist wirklich eine Sache, die könnte ich jetzt nicht zwei Bildschirme gleichzeitig, auf dem einen läuft eine Serie und auf dem anderen muss ich ja optisch dann in dem Fall was anpassen. Das könnte ich nicht, was hören nebenher am ehesten noch, aber ich bin wirklich jemand, der völlige Ruhe braucht und deswegen, das kann ich nicht nachvollziehen, aber du bist ja auch jemand, der, glaube ich, vier Augen irgendwo hat. Du bist auch jemand, der immer, der das vielleicht auch braucht, deswegen Respekt dafür. Hat denn, und da kommen wir jetzt mal, glaube ich, zum Thema, die Nationalmannschaft hier Respekt eingeflößt?
Die Nationalmannschaft, ob die mir Respekt eingeflößt hat? Nee, nein. Die letzten, was waren das, 5 Tage Nazio haben mich extremst aufgeregt an einigen Stellen. Von Respekt würde ich jetzt nicht die Rede oder sollte nicht die Rede sein. Aber wenn du das Thema schon ansprichst, lass uns doch hier einen Cut machen. Wir können zusammenfassen, uns geht's beiden gut, Gott sei Dank. Du gestaltest deine Tage, ich schaue Sons of Anarchy und wir gehen rüber zum Perfekt. Fußball. So, ich glaube, es ist logisch, womit wir anfangen. Normalerweise machen wir das chronologisch, das machen wir jetzt auch so. Nämlich, wir hatten 2 Testspiele. Unsere letzten Spiele vor der WM. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Okay, super, dann erste Korrektur gleich zuvor.
Sind die letzten 2 Testspiele vor der Kadernominierung.
Dann war das
und praktisch, das wenn dieser Kadernominierung plus erweiterter Kader nominiert ist, dann wird es nochmal 2 Spiele geben vor der WM. Aber es ist jetzt einfach die Spiele sind deswegen so interessant, weil sie eben auch mit den Aussagen von Herrn Nagelsmann sicherlich Aufschluss darüber geben, welches Team am Ende die Nazio spielt und wie sie dann auch spielen.
Okay, dann an alle, die uns das erste Mal zuhören, ihr habt gemerkt, wie das hier läuft. Fact-Checking vorneweg, ich habe eine falsche Behauptung abgegeben, unser B hat mich Gott sei Dank rechtzeitig noch korrigiert. Also, wir hatten die zwei letzten Spiele vor der vorläufigen und endgültigen Kadernominierung. Einmal ging es gegen die Schweiz und lass uns doch kurz mal über das Spiel sprechen, bevor wir einhaken in unser gestriges Spiel. Nämlich in der Schweiz hat stattgefunden, wenn ich mich nicht irre, in Bern.
Ja, Basel. Komm,
Basel,
ja, so langsam. Du kommst in die Nähe von Fakten.
Das ich ist komme schon, in die Nähe von Fakten.
Ich würde sagen, es ist auf Donald Trump-Niveau noch, aber bald.
Es wird bald
in Richtung weh. Friedrich Merz gehen. Das ist so die nächste auf der Stufe dann.
Okay, harte Vergleiche. Lass uns doch mal anfangen. Und dadurch, dass ich jetzt wirklich binnen 90 Sekunden zwei krasse Fehler abgegeben habe, übergebe ich dir an der Stelle gerne die Verantwortung, in das Thema einzuleiten.
Ja, also das erste Spiel gegen die Schweiz ist ja der Gegner, gegen die Nationalmannschaft am häufigsten gespielt hat. Ich glaube, über 50 Mal. Finde ich auch irgendwie ein sehr, sehr geiles Fußballland, muss man sagen. Gibt sehr spannende Spieler. Gerade beim SC Freiburg spielen ja einige Schweizer. Joan Monsambi zum Beispiel, der auch in der Nati spielt, wie sie genannt wird. Und dieses Spiel war auf jeden Fall ein echtes Zuckerschlecken, was die Unterhaltung angeht. Jetzt im Gegensatz zu gestern. 4-3 ging es aus. Und ich glaube, man kann darüber reden. Man wurde schon auch einiges drüber redet. Ich glaube, klar ist auf jeden Fall, die Offensive hat gut funktioniert, die Defensive eher weniger. Ein Mann hat herausgeragt und ich glaube, da sind wir uns einig, das ist unser Florian Wirtz. Der hat auf jeden Fall ein Spiel abgeliefert, was man sonst von ihm eigentlich in den letzten Wochen leider immer wieder seltener sieht bei Liverpool, aber bei der DFB-Elf wiederum sehr häufig. Also es ist so ein bisschen der Lukas Podolski von 2026, der einfach in der Nazio endlich frei aufspielen kann, glaube ich, auch etwas unbekümmerter ist und nicht so viel nachdenken muss, sondern einfach seinen Stiefel da spielen kann. Und das ist einfach sehr, sehr schön zuzuschauen. Es ist ein überragender Spieler, glaube ich, eigentlich. Du bist ja immer ein bisschen kritisch, deswegen erwarte ich eigentlich von dir auch mal eine kleine Entschuldigung hier.
Ja, ich habe mir wirklich lange überlegt, was ich zu dem ganzen Thema Spiel gegen die Schweiz sagen will.
Beste Konferenz.
und natürlich, an der Stelle entschuldige ich mich bei Florian Wirtz, bei der Familie Wirtz, die uns auch zuhört des Öfteren, für die Kommentare. Ich denke aber, es war eben diese schwere Zeit, die jetzt dazu geführt hat, dass er sich eben so gut entfalten kann bei der Nationalmannschaft. Das hat ja auch Nagelsmann gesagt, dass er in Gesprächen mit Wirtz gemerkt hat, dass diese wirklich schwierige Anfangszeit, neuer Verein, neue Fußballkultur, neue Teamkollegen, dass all diese Anpassungen, die er durchmacht hat in Liverpool, dazu geführt haben, dass er jetzt einen anderen Fußball spielt, vielleicht einen verantwortungsvoller, bewussten Fußball und mit halt einem Geniestreich oder zwei Geniestreich. Einer wird immer hervorgehoben, das erste Tor, aber ich finde das zweite genauso gut, letztendlich zum 3-4-Endstand. Aber lass uns doch mal das Feld von hinten aufrollen. Ich würde gerne nämlich mit dir über unsere Problemstation sprechen, die wirklich jetzt mittlerweile seit, glaube ich, 8 Jahren eine Problemstation für uns geworden ist, nämlich die Abwehr. Du hast es gesagt, vorne schießen wir Tore, hinten kassieren wir und wir haben 3 gegen die Schweiz bekommen. Noah, mein Lieber, du warst schon immer ein großer Verteidiger von Nico Schlotterbeck. Erklär mir doch mal, was mit ihm passiert. Was soll das? Warum denken wir beim BVB, er ist dieser Leader, er ist dieser Anführer, er ist dieser Fels in der Brandung, und beim DFB denkt er sich immer wieder, ich habe gegen Japan damals 2022 schlecht performt, lasst mich doch bitte so weitermachen.
Ja, es ist wirklich ein bisschen Mysterium, gebe ich dir recht. Ich finde, Nico Schlotterbeck hat insgesamt natürlich in dem Spiel wieder unter Beweis gestellt, dass er doch vielleicht noch nicht ganz so weit ist, wie wir vielleicht gedacht haben. Denn eben, was ja schon ihn ausgezeichnet hat, vor allem zu Beginn seiner Karriere, zu Beginn seiner Nationalmannschaftskarriere, waren immer wieder die kleinen Schnitzer, die er ausgelöst hat oder die er gehabt hat. Und das, muss ich sagen, hat er in dem Spiel leider nicht mehr abstellen können. Das waren eben 2 haarsträubende Fehlpässe. Man muss aber, finde ich, wenn wir über die Innenverteidigung und Verteidigung sprechen, so ein bisschen das Gesamtkonstrukt eben im Auge behalten. Und ich finde, das ist ja nicht nur Nico Schlotterbeck, der Fehler macht, sondern das sind ja alle Außenverteidiger, alle Verteidiger, die Fehler machen. Also wir haben das Problem, dass wir, es war ja übrigens gegen Ghana ebenso gleich gestern, dass über die Flügel zumeist einfach die Angriffe laufen können, weil wir die nicht richtig besetzen, wenn Kimmich reinrückt oder Nathaniel Brown oder David Raum oder wer auch immer. Das heißt, dann haben wir das Problem, dass Jonathan Tah für mich einfach auch wie Schlotterbeck in der DFB-Elf einfach ein anderer Spieler ist. Und wir haben eben dann solche Fehler von Schlotterbeck, die dann vielleicht diesen Angriff auslösen. Aber wir haben noch grundsätzlich ein Problem mit der Abwehr, das wir seit Jahren nicht gelöst bekommen. Wir haben keine gescheiten defensiv spielenden Außenverteidiger. Verstehe auch teilweise dann nicht die Nominierungen, weil zum Beispiel ein Joscha Wagnermann ist für mich nicht die Lösung dafür, das Problem. Kommen wir auch später noch dazu. Aber auch ein David Raum, der meiner Meinung nach eigentlich im Endeffekt kein geeigneter Außenverteidiger fürs DFB-Team ist, der ist offensiv sehr stark, der ist ein motivierter, sehr, sehr guter Spieler. Aber ich glaube, dass er einfach defensiv nicht die Stärke hat, die zum Beispiel jetzt Nene Brown mit sich bringt, der, finde ich, das gestern eigentlich ein bisschen besser gemacht hat. Klar, Ghana ein bisschen schwächerer Gegner. Aber ich finde, wir müssen, wenn wir über Schlotterbeck reden, ist fair, war nicht gut von ihm, hat nicht gut gespielt. Ich würde ihn trotzdem weiterhin als einen der besten Verteidiger in Deutschland sehen und ich glaube, dass er auch einfach spielen wird. Ich finde, so viel Flexibilität hat dann Nagelsmann auch gar nicht mehr. Aber wir müssen darüber reden, dass das Gesamtkonstrukt Abwehr, finde ich, einfach zu fehleranfällig ist.
Ich sehe deine Punkte, es ist absolut korrekt, aber was ich mich frage ist, wer ist denn dann der Leader, der in so einem Moment auf Schlotterbeck zugeht? Stell dir vor, ein Viertelfinale, wir spielen gegen Frankreich, er steht 1-1, 65. Minute, also noch genug Zeit zu spielen, Schlotterbeck macht so einen Fehlpass und er steht 2-1, wer geht dann dahin und rüttelt ihn und sagt so, hey Nico, Schlotti, scheiß Pass, ist okay, ist auch vorbei, jetzt geht's weiter. Weil ganz ehrlich, das sehe ich noch nicht bei Kimmich. Und ich finde, aus der Abwehr, aus der Innenverteidigung muss so ein Leader kommen. Und bei Tah habe ich das jetzt auch nicht gesehen in den zwei Spielen. Es bereitet mir Kopfschmerzen vor, ich glaube allen. Ich glaube, Nagelsmann ist auch ein bisschen genervt. Aber eine Personale, auf die ich zu sprechen kommen will, ist Raum, weil ich bin ein großer Fan. Ich muss sagen, sowohl bei Leipzig als auch bei der Lazio finde ich eine gute Lösung für die linke Seite. Er ist jetzt kein Benedikt Höwedes, den wir alle vermissen. Er ist auch kein Jonas Hector, der so sympathisch war. Aber er ist besser als ein Marvin Plattenhardt, der 2018 in der Startelf stand.
Ja, cool, aber das ist jetzt ja auch, der Vergleich ist hart.
Der Vergleich ist hart, aber du musst mal sehen, mit welchem Spielermaterial wir da aufgelaufen sind. Dementsprechend finde ich schon, dass er eine gute Alternative ist. Wie du sagst, Nathaniel Brown hat echt eine gute, solide Arbeit geleistet gegen Ghana, die meiner Meinung nach ein schwerer Gegner sind, vor allem wegen ihrer Schnelligkeit. Aber die Probleme der Abwehr werden bestehen bleiben. Walle hat es mal vor ein paar Wochen angesprochen. Wir hätten viel weniger, wenn Stanisic sich für die deutsche Nationalmannschaft entschieden hätte. Ist ja auch so ein Thema, was wir ansprechen wollten. Spieler mit zwei Möglichkeiten, die sich letztendlich gegen den DFB entscheiden. Weil dann hätten wir auf jeden Fall eine Bank auf der rechten Seite. Kimmich könnte ins Zentrum rücken und damit wären echt einige Probleme gelöst. Ist nun mal nicht so. Nagelsmann hat meiner Meinung nach viele Aufgaben mitgenommen aus diesen zwei Spielen. Causa Undorf, Causa whatever, aber hauptsächlich Abwehr. Das müssen wir konsolidieren, weil wir werden nicht immer mehr Tore schießen, als die wir bekommen. Und das sehe ich einfach
ja, als Fakt. Ich glaube auch, das hast du jetzt hast gut zusammengefasst. Also das, was wir mitnehmen, ist nicht die Probleme liegen nicht in der Offensive. Deswegen ist ja auch diese ganze Undorf-Causa so lustig, weil im Endeffekt, also das ist ja so ein Nebenkriegsschauplatz, der gerade eröffnet wird, obwohl eigentlich ja da gar keine Probleme herrschen, die auch in der Offensive letztlich. Also ich glaube, dass da müssen wir uns weniger Gedanken machen, ob jetzt welcher Stürmer wann wo spielt, sondern eben die grundlegenden Probleme, hast du richtig erkannt, sind in der Abwehr. Und auch das, dass wir einfach seit mehreren Jahren kein festes Innenverteidiger-Duo haben. Ich möchte jetzt einfach mal auch nochmal zwei, drei Namen in den Raum werfen, wo ich nicht ganz verstehe, dass sie dann doch nicht nominiert wurden. Das ist zum einen Matthias Ginter von SC Freiburg. Für mich ein absolut solider Innenverteidiger, der wirklich nur seinen Job macht. Der macht jetzt nicht extraordinary krasse Diagonalpässe wie à la Schlotterbeck oder irgendwie verschätzt sich wie Jonathan Tah. Ist übrigens auch jemand, der häufig in der Offensive noch in den Vorschein tritt, hat diese Saison schon 7 Torbeteiligungen für einen Innenverteidiger sehr stark. Und da frage ich mich dann schon teilweise, okay, schauen wir nach dem richtigen Profil in der Innenverteidigung oder wollen wir einfach nur die von den großen Vereinen? Das ist für mich so ein bisschen die Frage, die sich stellt. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist einfach, dass wenn du dich irgendwann mal einfach auf eine Verteidigung einigst und sagst, okay, die spielt jetzt einfach, egal was sie für Fehler macht erstmal, die spielt sich jetzt ein, dann könnte man das Problem auch lösen, aber auch hier gab es jetzt wieder Umstellungen gegen Ghana, da hat dann irgendwie Nübel gespielt und dann hat irgendwie noch Brown gespielt, wo ich mir denke, lass doch jetzt einfach mal die Viererkette und den Torwart einfach spielen, lass sie einfach jetzt mal spielen, egal wie viele Fehler sie machen. Weil so, also wir sind jetzt wirklich 180 Minuten vor der WM, da ist doch jetzt nichts mehr mit rumexperimentieren, oder?
Sehe ich und ich nehme ein bisschen ein Argument für die Innenverteidigung. Ich glaube, auch wenn es da interessante Prospekte gibt, wie du jetzt Ginter gesagt hast, ich sehe auch mal Ciao dabei, es wird bei Tah und Schlotterbeck bleiben, weil eben du brauchst eine solide, eingespielte Innenverteidigung. Ich glaube, an den Seiten kannst du immer wieder ein bisschen tricksen. Bitte widerlegt nicht alle, die da der anderen Meinung sind. Aber ich finde, die zwei müssen sich einspielen. Und deswegen sage ich, wie du gerade gesagt hast, diese 180 Minuten, die wir noch von der Weltmeisterschaft entfernt sind, die werden auf jeden Fall mit Tah und Schlotterbeck, sollten sie sich nicht verletzen, gespielt. Und sie werden auch das Duo sein, was uns in der WM im Juni und im Juli vertreten wird in der Innenverteidigung. Und bis dahin müssen sie ihre DFB-Probleme einfach in den Griff bekommen. Weil es ist keine Zeit mehr für Experimente. Und ich glaube, egal, wenn man noch nachnominieren würde, es ist zu spät. Also die zwei müssen sich jetzt einfach raffen. Es ist vielleicht komisch gesagt, aber ich sehe da keine Alternative von der Personalie her, einfach weil es zu spät ist. Es ist einfach zu spät. Also das haben wir jetzt.
Ja, eben. Ja.
Und das muss es sein. Punkt.
Ja,
boah. Ich hätte mir ein Glas Wasser mitbringen sollen hier in mein Tonstudio. Ich merke langsam, die Stimme gibt nach.
Aber du bist doch eigentlich relativ nah am Waschbecken, oder?
Relativ schon, aber das Wasser will ich jetzt nicht trinken, vor allem, wenn ich den Hahn aufmache, dann ist es danach in der Aufnahme.
War aber doch auch mal ein schöner Soundeffekt. Ganz kurz kommen wir noch zu einer Personalie, über die viel diskutiert wurde, über Leroy Aziz Sané. Was sagst du? Stammspieler mit der Leistung, auf jeden Fall vollkommen verständlich, oder?
Absolut. Also ich verstehe eigentlich nicht, warum er nicht Kapitän ist. es nervt mich ein bisschen. Nagelsmann generell nervt mich.
Können wir gleich noch ein bisschen über Nagelsmann sprechen?
Können wir gleich noch drüber sprechen, da hast du recht, aber also es ist, alle haben sich ja zu Wort gemeldet. Alle, die man gefragt hat und die man nicht gefragt hat. Mario Basler, Leute aus dem Doppelpass, also so ziemlich jeder, der während der Corona-Pandemie Virologe war, war jetzt Aufstellungsexperte.
Leroy Sané-Experte.
Genau, und dass Sané kicken kann, wissen wir. So, weißt du, also als Bayern-Fan muss ich sagen, 2024, Champions League-Halbfinale gegen Real Madrid war Sané mit Abstand der beste Spieler auf dem Feld.
Unser also Löwe.
Ist aber halt lang her und er kann seine Leistung nicht abrufen, stand bei den 4 Halbzeiten gegen Liverpool, saß er 4-mal, also 4-mal auf der Bank. Ich verstehe es nicht. Er hat uns ein bisschen gezeigt, dass er es doch kann mit einer relativ gelungenen Vorlage zum 2-1 jetzt von Undav im letzten Spiel gestern Abend. Aber ansonsten, ich sehe keinen Mehrwert darin, ihn mitzunehmen. Ich sehe einen Punkt, ganz kurz. Ich weiß jetzt, ich packe trotzdem einen Monolog aus, aber das haben gestern die Kommentatoren gesagt auf der ARD und das finde ich wichtig. Es ist die längste WM, die je gespielt wurde. Das heißt, die Spieler werden länger als sonst aufeinander sitzen. Da brauchst du vielleicht ein paar Figuren, die gut miteinander klarkommen und die gut fürs Teamgefüge sind. Okay, und es kann sein, dass Sané, das kann ich jetzt nicht beurteilen und wahrscheinlich keiner von uns, dass da Sané ganz gut in die Rolle passt. Weißt du, so ein Kumpel, der schon länger dabei ist, so ein Spieler, der viele kennt aus seiner Bayern-Zeit. Weißt, vielleicht ist das der Grund. Aber ansonsten, sportlich, hat er in der Startelf nichts, also nichts verloren und muss für seinen Platz beim WM-Kader noch einiges tun. Mehr will ich jetzt auch nicht dazu sagen, weil das ist so eine Personalie, die mich mittlerweile auch mehr nervt, als dass sie mir irgendwas gibt.
Ja, vor allem, also was ich interessant finde, ist, unabhängig jetzt von seiner sportlichen Leistung, auch gestern, finde ich ja das Spannende, dass wir mit Lennart Kahl einen Spieler haben, der auf der Position überragend ist. Der, finde ich, in beiden Spielen jetzt einen Effekt hatte, als er reingekommen ist, der sehr, sehr, sehr groß war. Und der für mich eigentlich an den alten Sané, an den Sané, der 2018, 2019 war, erinnert hat. Super explosiv im Antritt, sehr technisch, sehr stark, mutig, auch mal vielleicht ein bisschen eigensinnig mag sein, aber immer jemand, der, wenn er denn vorne ist, für Gefahr sorgt. Also ich finde das, ich liebe solche Spieler, die, wenn die reinkommen, sofort Gefahr haben. Sofort macht Gefahr, also wenn du merkst, irgendwie die gegnerische Mannschaft wird unruhig. Zum Beispiel Luca Waldschmidt früher war bei Freiburg auch so jemand. Wenn der drin war, irgendwie Gefahr war drin. Oder auch einen Musiala, wenn der den Ball hat, du weißt sofort, irgendwas passiert. Und ich finde, das ist ein Spieler, der mir unglaublich viel Spaß macht, der unglaublich viel auch Sinn ergibt. Und ich finde, das kommt da auch häufig zu kurz, dass eigentlich der wahre Gewinner auch, oder einer der Gewinner dieser Länderspielpause, Lennart Kahl ist, fehlt dann noch das Tor vielleicht am Ende. Aber ich finde, der hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und wenn Woltemade den noch reinköpft gestern, dann ist es auch eine Vorlage. Und ich finde, das kommt so ein bisschen zu kurz, auch bei dieser Sané-Sache, dass eigentlich der Ersatzkandidat für mich der eigentliche Starter wäre. Aber ich glaube, und das ist eben das große Problem an dieser ganzen Sache, Nazio, dass wir einen Bundestrainer haben, der sich mittlerweile so ein bisschen vergaloppiert hat. Wir haben einen Bundestrainer, der Sachen sagt und Sachen nicht macht, die er sagt. Und das, was er praktisch irgendwie voranstellt als Begründung, die treffen häufig gar nicht zu am Ende. Und das finde ich hochgradig gefährlich, weil, wir haben ja schon oft drüber geredet, die Kommunikation ist für einen Trainer extrem wichtig heutzutage. Ne, da kommt die eine Pressekonferenz, dann kommt Social Media. Also überall, die Kommunikation ist extrem wichtig. Im Prinzip ist er der Botschafter der Nation. Und ich finde, da macht er gerade einen sehr, sehr schlechten Job, meiner Meinung nach. Also wir kommen auch gleich noch zum Thema Undorf. Aber das ist gerade beim Fall Leroy Sané hochproblematisch, weil er hat ja gesagt, okay, der wechselt in die Türkei, da muss er besser spielen, ne? Kleinere Liga, da muss er sich extrem beweisen. Nur dann kommt er mit. Er nimmt den mit, obwohl er, sage ich jetzt mal, eher durchschnittlich spielt. Dann kommt die Begründung, warum er spielt. Ja, das Slowakei-Spiel, das ist für ihn sein Maßstab. Ja, aber das ist jetzt halt einfach auch 4-5 Monate wieder her. Das kann man ja jetzt nicht unbedingt immer als Maßstab nehmen. Und was ich so schade finde, was mein Vorwurf eigentlich ist, ich hätte gar kein Problem, wenn er Sané mitnimmt. Aber dann sag doch einfach, erstens, ich kenne ihn aus Bayern-Zeiten, habe ein großes Vertrauen zu dem Spieler und ich nehme nicht nur Spieler mit, deren Leistung gut ist, sondern auch, den ich auch irgendwie einfach emotional vertrauen kann. Und zweitens, vielleicht passt er einfach besser in mein Spielsystem. Aber beide Sachen sagt er nicht, sondern er kommt, er schiebt dann praktisch irgendwelche Argumente vor, die finde ich und die finde ich, glaube ich, die meisten auch nicht überzeugend sind. Und das finde ich halt das große Problem und deswegen verrennt er sich auch und deswegen habe ich immer das Gefühl gerade, wo wir stehen, haben die meisten irgendwie kein richtiges Gefühl, wo wir eigentlich gerade stehen bei der Nation, weil eben bei seinem Antritt immer die Sache war, ja, Leistung, Leistung, Leistung. Er will wieder den Leistungsgedanken in der Nationalmannschaft machen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Man hat das Gefühl, es beruht eigentlich auf persönlichem Vertrauen. Goretzka, Sané, dann irgendwie diese Sache mit Nübel, Baumann, das ist doch alles, oder Havertz, das sind alle Sachen, wo persönliches Vertrauen irgendwie eigentlich die Leistung ersetzen muss. Und das finde ich schade, dass er da nicht ehrlich mit der Öffentlichkeit ist, weil wenn er das wäre, dann könnte man es ihm auch eher abnehmen.
Ich glaube, das kriegen wir jetzt aber auch nicht mehr hin, dass er vor der WM noch ehrlich wird, weil er, wie du gesagt hast, sich vergaloppiert hat, verrannt hat. Ich denke, dass eben dieses Argument, was ich erwähnt habe, schon großes Gewicht tragen wird für die Kadernominierung, jetzt für die Weltmeisterschaft, eben dieses Teamgefüge. Nochmal auf Lennart Karl zurückkommt. Ich sehe, was alle sagen. Der Typ ist überragend. Also ich weiß, als Bayern-Fan habe ich ja wirklich den Genuss, dass ich ihn fast jede Woche sehen kann. Und er hat uns diese Saison echt um einiges besser spielen lassen. Aber man muss immer ein bisschen aufpassen mit so jungen Talenten. Klar, es wird oft bemängelt, dass in Deutschland junge Talente nicht genug gefordert werden und dass zu wenig Spielzeit. Aber ich denke, Lennart Karl soll ein Schlüsselspieler von der Bank bleiben.
Niemand fordert, dass der Stammspieler wird.
Ja, niemand doch, fordert, dass der Stammspieler wird. Zu viele Lauthals. Also viele sagen so, hey, Undav und Karl auf jeden Fall in die Startelf. Bei Undav lasse ich noch mit mir sprechen, weil ich sehe da auch keinen riesen Unterschied, honestly, ob jetzt der Undav, Havertz oder Woltemade steht, weil alle sind meiner Meinung nach, haben ihr Ding. Aber Lennart Karl bräuchte, oder er bringt mehr, wenn er diesen Impuls von der Bank bringt, weil wie du gesagt hast, er kann die Gegenmannschaft destabilisieren. Aber naja, jetzt reden wir uns ein bisschen in Rage. Lass uns doch bei dieses Schweiz-Spiel ein bisschen abhaken. Es war was würdest du dem geben für eine Note dem gesamten Spiel? Eine 3- von der deutschen Nationalmannschaft? Weil
aus der Sicht von der Nationalmannschaft war es eine 3, weil am Ende, oder eine, ich würde sagen eine 3+, weil am Ende der Sieg noch rauskam. Aber eben 3 Tore zu kassieren, das ist schon ein Ding. Es erinnert mich an Eintracht Frankfurt in die besten Zeiten, Dino Topmöller-Style. Ich meine, war ja auch Co-Trainer von Nagelsmann. Vielleicht hat er sich da was abgeschaut. Aber ja, ich glaube, und das ist ja das Gute auch jetzt bei beiden Spielen gewesen, am Ende gewinnen sie die Spiele. Und das zählt am Ende. Und das ist auch eine wichtige Frage der Mentalität. Deswegen bin ich da auch mit einer 3+, finde ich gut. Würde ich geben. Was gibst du?
Ich bleibe bei meiner 3-, weil ich finde, es ist zu schwach. Natürlich Sieg eingefahren ist wichtig, aber wie ist auch ein Ding. Wir lagen zweimal hinten und ich finde auch, wenn es Charakterbeweis, dass wir uns da aufbauen können und das Spiel noch drehen, ist es relativ schwach, dass man gegen die Schweiz, die jetzt um Gottes Willen keine schlechte Mannschaft sind. Also ich glaube, die Schweiz ist eine Mannschaft, die sich in den letzten 15, 20 Jahren um einiges besser entwickelt hat als wir. Sehe letzte EM, wo wir wirklich mit Ach und Krach unentschieden gegen die gespielt haben. Aber ich finde, wenn man sich als einer der Favoriten für das Turnier positionieren möchte, und das macht Nagelsmann, indem er vor ein paar Jahren gesagt hat, hey, dann haben wir nicht die EM geholt, dann holen wir den WM-Titel in 2 Jahren, da muss unser Anspruch ein anderer sein. Wir springen rüber nach Stuttgart, in deine Gegend, in deine Nähe, Hauptstadt des schönen Badnerlandes. Ich sage jetzt Badnerland, damit die ganzen
Schwaben
sich aufregen.
Brutal.
Gegen Ghana. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Ghana ist bei mir so ein kleiner Angstgegner. Ich finde, wir hatten noch nie eine solide Performance gegen Ghana. 2010 nur gewonnen mit diesem Fernschuss von Özil und es war absolut knapp. Und 2014 unentschieden gespielt und damals nur wegen Schweini und Klose Ding noch einigermaßen nach Hause mitgenommen.
Götze,
genau. Was habe ich gesagt? Schweini und Klose. Doch, nicht im Sinne von, dass Götze das Tor geschossen hat, sondern Schweinsteiger und Klose wurden eingewechselt, als wir hier hinten lagen und dann konnten wir das
nicht drehen.
Okay. Das meine ich.
Okay, okay.
Es war eine sehr gute, muss ich sagen, sehr gute erste 15 Minuten, aber auch, weil Ghana überhaupt nicht mitgespielt hat. Und danach wurde es nicht so gut. Was ist deine Meinung?
Ja, ich glaube, das hatten viele das Gefühl, so die ersten 15, 20 Minuten waren hervorragend, da haben wir die richtig eingespielt, hätten wir eigentlich schon 1-2 Tore schießen müssen, gab es sehr gute Chancen, gerade Woltemade, ich glaube, wenn der, sag ich mal, gerade mehr Selbstvertrauen hätte und normal treffen würde, wäre der drin gewesen, das war schon fast ein bisschen Slapstick-artig und dann kippt das Spiel irgendwie so ein bisschen und wir lassen die ganzen Konter zu. Und da hat sich Ghana hat ja wirklich gar nicht mitgespielt. Es war auch leider, finde ich, auch deswegen das schwächere Spiel, weil Ghana wirklich kaum Eigeninitiative hat und eigentlich nur auf diese Kontersituation gewartet hat. Ist sicherlich richtig gegen so eine deutsche Mannschaft, die das Spiel machen will. Aber war dadurch natürlich nicht so unterhaltsam. Und dann haben die irgendwie die Kontersituation durchaus auch mal genutzt und konnten dann eben auch über die letzten Reihen von unserer Abwehr dann gehen. Und da hatten wir doch durchaus Glück, dass dann vielleicht nicht die eine oder andere Situation vielleicht dann doch gefährlicher wird. Ich glaube, dass so ein bisschen natürlich das Problem war, dass das Tor gefehlt hat in den ersten 25 Minuten. Ich glaube, wenn da so ein, zwei Tore fallen, dann geht das Spiel auch nochmal direkt anders aus. Und ich glaube, das ist dann natürlich häufig so, beobachtet man ja häufiger so, dass wenn man es vorne halt nicht macht, dann muss man irgendwie sich drum kümmern, dass es hinten nicht reingeht. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Kippmoment in der ersten Halbzeit. Ich fand, die geht dann auch noch ganz gut aus. Und nichtsdestotrotz muss man auch sagen, ich finde, es geht in Ordnung, das 1-0 in der ersten Halbzeit. Was mich jetzt mal kurz bei dir interessieren würde. Kai Havertz macht einen Elfmeter. Und dann ist es ja bei diesen Elfmetern so, dass der so krass abstoppt. Also ich finde das nicht okay. Ich finde, das würde ich nicht zählen lassen als Schiedsrichter. Klar, das ist regelkonform, aber was sagst du? Es ist doch bescheuert.
Ja, ich sehe deinen Punkt. Aber es ist ja, ich glaube, laut Regelwerk muss es ja eine fließende Bewegung sein.
Genau, das war es ja auf jeden Fall nicht.
Das war es auf jeden Fall nicht. Also ich hätte es auch verstanden, wenn er den zurückgenommen hätte. Ich glaube, da hat der Schiedsrichter einfach ein bisschen gepennt.
Ja, also das ist doch mittlerweile neu. Lewandowski hat es auch gemacht. Kai Havertz hat es gegen Dänemark bei der EM 2024 gemacht. Das regt mich so auf. Weil dieser Havertz, der wird sowieso, der wird nicht immer bei Elfmetern Tor machen. Na, der kriegt ja noch die Elfmeter, damit er wenigstens ein paar Tore macht. Der macht ja keine Tore. Der macht auf jeden Fall nicht viele Tore. Nicht sein Stil, als Stürmer Tore zu machen. Das ist ein bisschen Adamu auf Kokain so ein bisschen hier. Und dann macht er solche Elfmeter, wo ich mir so denke, Digga, das ist schon auch krank minus Aura, wenn du dann so abstoppst, oder? Also wenn du das, ich finde das wirklich, also das ist wirklich so richtig peinlich. Sorry, aber so ein Elfmeter, da musst du dir als Torwart auch denken, ja gut, da muss ich mich nicht ins Tor stellen, wenn ich sowieso, da habe ich ja gar keine Chance als Torwart, das ist doch bescheuert. Also muss ich mich mal ein bisschen auskotzen, weil ich finde, Havertz macht sowieso jetzt nicht ein überragendes Spiel und dann kriegt er halt noch den Elfmeter, den er da halt so irgendwie reinschiebt durch diese Finte. Und dann, was mich am meisten aufregt, ja, hat er gut gemacht. Klug gemacht von ihm, von den ganzen Lappen. So, also das ist doch Quatsch. Da muss man das kritisieren. Ich finde das wirklich lächerlich.
Ich wusste gar nicht, dass diese Elfmeter-Thematik so aufkommen würde. Ich muss ehrlicherweise sagen, als er den geschossen hat, dachte ich mir so, ja, so schießt er die immer. Ist jetzt halt so, aber ich dachte nicht, dass wir drüber sprechen. Ich verstehe, dass es Minusaura gibt, aber solange er das machen darf, solange die Schiedsrichter das nicht unterbieten, ist ja okay. Und es ist ja auch für uns gut.
Ja, grundsätzlich ja, aber ich finde das irgendwie, also dann will ich lieber gar kein Tor haben, als so ein Elfmeter, ehrlich gesagt. Und ich finde auch, es gibt ja auch Menschen, die normal schießen, die den Elfmeter und nicht so abartig abstoppen wie er. Ich meine, man kann ja so ein bisschen verzögern, aber sowas, also der stoppt ja wirklich, der macht ja wirklich Stopp und dann schießt er es. Also sorry, das würde ich als Schiedsrichter sofort abpfeifen. Wäre mir egal, wie die Regeln aussehen, aber das ist doch lächerlich, das ist ein bisschen peinlich einfach.
Ich verstehe deinen Frust. Kann ja sein, dass unser Appell jetzt hier an der Stelle dazu führt, dass sich das Regelwerk ändert, aber ich finde, das Spiel hat uns einige mehr Sachen gegeben als diesen Elfmeter. Wie gesagt, ich verstehe, dass du dich aufregst, ist okay, aber ich finde, es gibt andere Themen, die wir ansprechen müssen. Und einen, den ich ganz, ganz besonders sehe, wenn wir uns jetzt die Gegner der DFB während der WM in der Gruppenphase anschauen. Deutschland wird ein brutales Problem bekommen gegen schnelle Mannschaften und wir spielen gegen drei schnelle Mannschaften. Ich kenne Ecuador am besten aus der Hinsicht und ich muss sagen, da rennen wir gegen eine Wand. Ecuador hat in der gesamten WM-Qualifikation die wenigsten Gegentore kassiert, nur 5. Und du musst bedenken, die haben gegen Brasilien gespielt, die haben gegen Argentinien gespielt, die haben gegen Uruguay und gegen Paraguay gespielt. Das sind Mannschaften, gegen die man schon Tore kassieren kann. Und dann haben sie noch extrem schnelle Offensivspieler. Und an der Stelle muss ich sagen, es führt keinen Weg an Nathaniel Brown vorbei. Weil ich finde, was ihn extrem wichtig macht, ist, wie schnell er ist.
Weil ja, absolut.
Ghana hat es ultra smart gemacht. Sorry, an der Stelle, ich ziehe meinen Hut vor Jordan Ayew, der Captain der Ghana-Nationalmannschaft.
Jordan Ayew, ja.
Legende. So ein extrem smarter Spieler, weißt du? Der, also ganz kurz, der ist ja unfassbar langsam. Also das hast du ja in jeder Bewegung gesehen. Der wollte sprinten und da hätten du und ich gegen ihn gewonnen. Aber wie er den Ball gedeckt hat, wie er den Ball versteckt hat und wie er dann die schnellen Mitspieler gefunden hat, das war phänomenal. Und damit wird Deutschland zu hadern bekommen. Deswegen, an der Stelle wollte ich eine Personalie erwähnen, die für uns extrem wichtig sein wird, nämlich Nathaniel Brown, weil er eben sehr schnell ist. Und an zweiter Stelle wollte ich mit dir noch darüber sprechen, ich weiß nicht, ob du die Meinung teilst, ich finde Pascal Groß hat ein echt gutes Game gemacht und hat auf sich aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht, wieso mir das so aufgefallen ist. Kann sein, dass ich da ein bisschen gebiased war, weil der ARD-Kommentator ihn auch das eine oder andere Mal gelobt hat, aber ich fand Pascal Groß hat ein richtig starkes Spiel gemacht und könnte neben Pavlovic die Doppel-6 machen.
Ja, dieses Doppel-6-Thema, ich finde, das ist auch nochmal so ein Ding, das ist einfach auch nicht ganz klar, wie wir da reingehen werden. Klar, auch aufgrund der Verletzung von Metscher und Pavlovic ist es nicht klar. Ich glaube, das bleibt ein Thema bis zum ersten Spiel, wer da eigentlich spielen wird. Auf jeden Fall hat Pascal Groß es nicht schlecht gemacht. Ich glaube, diese Phase bei Brighton jetzt hat er wieder gut getan, Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, es ist ein Spieler, der auf jeden Fall mitkommt. Auch aufgrund seiner Personality hat er auch Nagelsmann schon hervorgehoben. Er kennt seine Rolle.
Und, boah, die Rollen, ey.
Ja, und ich muss sagen, natürlich, Nene Brown ist auf jeden Fall ein Gewinner. Ich finde, er hat schon in der Bundesliga-Saison überragend gespielt, hat zum Beispiel auch gegen Barcelona in der Champions League ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat die Vorlage für Ansgar Knauf gegeben, sehr schnell. Also ich finde, die Balance bei Nene Brown ist die beste von allen Außenverteidigern, was Defensive und Offensive angeht. Er ist torgefährlich. Und aber er ist meiner Meinung nach auch defensiv deutlich stärker als David Raum oder Mittelstädt. Und das finde ich, hebt ihn nochmal hervor. Momentan ist er, glaube ich, auch im Augen des Bundestrainers noch der Herausforderer von David Raum. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er im Laufe des Turniers zum Stamm-Innenverteidiger werden könnte, wenn er fit bleibt. Also ich sehe da eigentlich ihn sogar von seinen grundsätzlichen Fähigkeiten sogar vorne im David Raum. Aber auch hier glaube ich, dass einfach persönliche Nähe, persönliches Interesse vom Bundestrainer dann eine Rolle spielt, warum er spielt.
Du hast gesagt, persönliches Interesse, persönliche Nähe ist ein extrem guter Punkt, um hier den Übergang zu machen zu der Personalie, die gestern in Stuttgart das ganze Stadion zum Singen geführt hat.
Dennis Undorf.
Das Stadion fordert ihn lauthals, choriert seinen Namen, er kommt rein, macht ein Tor, fordert danach, dass seine Rolle sich vielleicht verändert. Das heißt, fordert. Er sagt so, hey, mir wurde eine Rolle zugesprochen, kann aber sein, dass wir nicht mehr Tore machen, diese Rolle sich ändert. Okay. Nagelsmann sagt so, die Rollen sind verteilt. Dennis, du bist nicht vorgesehen in einer anderen Rolle. Was sagen wir dazu?
Also, man muss sagen, man muss es ja aus mehreren Perspektiven erstmal betrachten. Also, Dennis Undorf ist der stärkste Stürmer momentan in Deutschland. So, in der Nationalelf. Er ist, kommt nicht aus einer Verletzung wie Havertz und er trifft das Tor im Gegensatz zu Woltemade. Und zwar nicht irgendwie 10-mal, sondern er trifft der ist ja in überragender Form. So. Dann kommt ein Nagelsmann her und sagt, ja, das ist jetzt für mich nicht unbedingt ein Spieler, den ich dabei haben muss. Und ich werfe ihm jetzt einfach mal vor, dass er den rein mitgenommen hat, weil er einfach gerade da nicht vorbei dran kommt. Sonst wäre er nicht dabei. Und jetzt kommt Nagelsmann auf die Idee, dann ihn auch nicht spielen zu lassen. So 20 Minuten gibt er ihm. In denen macht er natürlich das Tor, war ja klar, in der Form. Und dann kommt Nagelsmann auf die CD zu sagen, ja, also wenn er 70 Minuten vorher spielt, würde er den nicht machen. Weil das Bein ist zu schwer.
Was ich mich an der Stelle frage.
Das sind Aussagen, wo mir jegliche, was hat der geraucht? Ist der Mann von Sinnen?
Ich frage mich halt an der Stelle, wie unsympathisch sich Nagelsmann machen will. Weißt du, es ist doch eine ideale Ausgangssituation, um dich als Nagelsmann einigermaßen beliebt zu machen. Alle fordern ihn. Ganz Fußball-Deutschland sagt, Dennis Undorf soll unser Stürmer sein in der Startelf. Es gibt keine Diskussion, weil weder Woltemade noch Füllkrug noch Havertz performen gerade ideal. Dementsprechend könntest du dir doch einfach Sympathiepunkte einfahren. Weißt?
Es kann sein, dass es dich stört. Sorry. Ja. Ja, vor allem das Geile ist ja auch noch so, ja, davor hat er es überhaupt nicht gut gemacht. Davor habe ich ihn gar nicht gesehen. Und dann macht er halt das Tor, ja. Ja, Bro, aber das haben Stürmer an sich, du Depp.
Genau, er muss ja nichts anderes machen. Ich habe einen Artikel gelesen, den fand ich eigentlich ganz geil, wo es um den Vergleich war, ging mit Miro Klose vor der WM 2010. Das heißt ja, Klose die ganze Zeit auf der Bank bei Bayern, hat eine unfassbar schlechte Torquote gehabt, war überhaupt nicht relevant, hat in der Nationalmannschaft performt, auch wenn viele Leute gefordert haben, dass eben Kakao anfangen soll. Ja. Aktuell gibt's halt in der Nationalmannschaft keinen Miroslav Klose, weißt? Also im Sinne von, um diesen Vergleich zu ziehen, alle haben Kakao gefordert, Kakao kam nicht rein, jetzt fordern alle Dennis Undorf und Undorf kommt nicht rein. Es ist so dumm, weil es eben keinen vergleichbaren Stürmer gibt und es ist so eine vergebene Chance für Nagelsmann, den ja wirklich, ich würde sagen, die meisten von uns nicht sympathisch finden. Ich kenne wenig Leute, die aufstehen und sagen so, hey, weißt du was, der Nagelsmann, der ist richtig sympathisch, der ist richtig nett. Der Yogi, der gegen Ende hat uns alle genervt, aber der war zumindest authentisch. Klinsmann war authentisch. Berti Vogt habe ich nicht miterlebt, weiß ich nicht, wie der war. Aber die Causa Nagelsmann, die Personalie, können sich einfach Sympathiepunkte einfahren, indem man sagt so, hey, Dennis, du machst es da vorne.
Ja, das Interessante ist ja auch da, ist ja in der Kommunikation wieder total wirr und widersprüchlich, weil auch da könnte er einfach sagen, Folgendes, Klar ist Undav der beste Stürmer, den wir gerade haben. Das ist ja Fakten. Aber einfach aufgrund des Spielsystems bevorzuge ich Havertz. So. Also er könnte einfach andere Argumente mal nennen und vor allem, ich glaube, nämlich die Gründe liefern, die für ihn nämlich zählen, dann wäre die Diskussion auch nicht so dumm. Weil die Diskussion ist ja total bescheuert gerade. Erstens, wir haben nicht so ein krasses Offensivproblem, wir schießen ja Tore. Und zweitens ist es ja eine Art Luxusproblem zu sagen, ja, ich nehme den besten deutschen Stürmer von der Bank rein. Und klar ist natürlich, man muss schon auch sagen, finde ich ehrlicherweise, Undav ist natürlich jemand, der in der Öffentlichkeit auch, sage ich mal, sehr provokativ ist, das muss man ihm schon lassen, finde ich aber auch angebracht.
Ist okay, er hat das Material dazu, weißt, wenn Undav jetzt in den letzten 40 Spielen 2 Tore geschossen hätte und so lauthals einen Stammplatz fordert, würde ich sagen, so, boah, der hat echt einen Bezug zur Realität verloren, aber der hat in den letzten 80 Spielen 45 Tore geschossen und 56 Scorerpunkte gemacht, das heißt, er hat schon einen Anspruch dafür.
Ja, also nochmal kurz, wenn wir die Zahlen schauen, er hat in den letzten 38 Spielen in dieser Saison für Stuttgart wettbewerbsübergreifend 36 Torbeteiligungen und zwar 23 Tore und 13 Vorlagen und das ist schon nochmal, das sind Zahlen, ich glaube Kai Havertz hat in seiner ganzen Karriere nicht so viele Tore geschossen.
Wäre der Typ Brasilianer oder Argentinier, würde die Latino-Fußball-Bubble Ballon d'Or für Dennis unterfordern, sage ich ja. Ganz ehrlich.
Also ich finde, also ganz kurz nochmal, also er ist natürlich jemand, der auch in diesem Interview er hätte glaube ich in dem Fall das nicht sagen müssen mit der Rolle. Ich dachte mir, als ich es gesehen habe, auch so, war vielleicht nicht so schlau, aber auf der anderen Seite ist er ein ehrlicher Kerl und das tut eigentlich der ganzen Fußballwelt mit diesen schönen Rednereien und mit diesen perfekten Interviews, die irgendwie nichts sagen, sind eigentlich ganz gut und deswegen finde ich es eigentlich sympathisch, wie er auftritt. Finde es auch einfach geil, dass er eben das Tor macht. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, auch ein übel faszinierender Spieler einfach. Ich habe mir mal ein paar Highlights von ihm angeschaut. Es ist ein Spieler, der, wenn er im Strafraum ist, häufig den Ball noch mal annimmt. In ganz vielen Situationen muss man darauf achten, auch gerade bei dem Tor, er nimmt den Ball auf den Oberschenkel und macht ihn dann rein. Weil ich glaube, ganz viele Stürmer hätten da direkt abgeschlossen. Aber er ist echt, also sehr faszinierend finde ich auch als Strafraumstürmer eben eine Fähigkeit, die eben ganz wenige haben, auch weil die Körpermitte, glaube ich, relativ tief bei ihm sitzt, dass er eben gut den Körper reinstellen kann und deswegen auch echt gute Abschlüsse macht. Da gegen Dortmund, gegen Schlotterbeck im Zweikampf, vielleicht erinnert sich noch jemand diese Saison beim 3-3. Und ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr faszinierender Spielertyp. Und nochmal zu Nagelsmann, er tut sich auf jeden Fall keinen Gefallen damit. Weil, ich meine, Dennis Undav ist ja so eine Art Volkstribun geworden, gerade eben in Stuttgart. Und ich finde, er hat auch mit dem Interview danach, wo er sich extra nochmal für Leroy Sané eingesetzt hat, ne, also er hat ja das Interview beendet und Undav sagt, hey, ich würde gerne noch was sagen. So, von sich aus. Und ich finde, das ist schon nochmal, ich will jetzt nicht sagen, Leaderqualität, aber jemand, der sich vielleicht auch ein bisschen außerhalb seines Tellerrandes bewegt.
Ich finde Undav, wenn es auch alles egoistisch sein mag, was er macht, im Sinne von er spricht für sich und er fordert Sachen für sich, macht er das ja in diesem Zusammenhang auch für die Mannschaft, weil er eben Erfolge bringt. Weißt du, was ich meine?
Also, ja, natürlich.
Man kann ihm ja auch ein bisschen keine Hochmut vorwerfen oder whatever, aber solange der Mannschaft halt dient, passt es. Dementsprechend, also ich finde Undav, Da muss ich Nagelsmann was Besseres überlegen. Da müssen aber auch, ehrlicherweise, ich nehme da auch Havertz, ich nehme Woltemade ein bisschen in die Schuld und würde mich ich würde mich an deren Stelle jetzt auch ein bisschen bemühen, dass ich ein paar Buden mache, dass ich nicht immer lese, dass Undav vor mir in die Mannschaft soll, weißt? Als Woltemade oder als Havertz, okay, als Havertz vielleicht nicht, aber als Woltemade fühlst du dich auch ein bisschen verarscht, oder nicht? Du wirst aufgestellt und alle sagen so, hey, warum stellt ihr den Dummi dahin? Wir wollen Undav. Da würde ich denken, okay, weißt du was, ich gehe jetzt zurück auf die Insel nach Newcastle und schieß mal vielleicht 8 Tore bis zur WM.
Aber ich glaube, das ist ja auch immer leichter als getan. Woltemade auch sehr junger Spieler noch und ich finde auch, Woltemade hat ein gutes Spiel gemacht. Also klar, wenn der das Kopfballding reinmacht, dann geht das Spiel anders aus. Er hätte 2 Tore machen können. Das ist natürlich einfach ein bisschen bitter.
Genau, ganz kurz, aber das ist halt ein wichtiger, ein ganz feiner, aber ein ganz relevanter Unterschied. Hätte Buffon den Kopfball von Zidane 2006 nicht pariert, dann hätte Zidane 2 Tore geschossen und wäre 2-mal Weltmeister geworden. Aber es sind halt immer dieses Mini-Hätte und das macht halt einen Top-Stürmer, Top-Fußballer aus. Deswegen, also mein Auftrag ganz in Richtung Woltemade, Kollege, wenn du wirklich den Stammplatz willst, schieß halt ein paar Buden, weil einfach nett und cool und groß sein bringt nicht viel.
Ich finde, das Krasse ist ja auch, eben, Woltemade-mäßig spielst du dann da und dann ruft nach 30 Minuten das Stadion, Dennis Undav. Das ist schon krass.
Also ja, klar.
Ich meine, das Stuttgarter Stadion wäre in einem anderen Stadion wahrscheinlich nicht passiert.
Aber
wobei ich mir da nicht so sicher bin. Ja, so ist das Schicksal. So ist wirklich das Schicksal. Und dass er wirklich auch noch trifft, also das ist schon eine geile Ironie der Geschichte. Also es ist wirklich, ja, ich muss sagen, kleine Faust in die Fresse von Nagelsmann so ein bisschen, oder?
Auf jeden Fall. Also mein Lieber, ich finde, wir haben jetzt beide Spiele und die Einzelakteure einigermaßen erfolgreich besprochen. Lass uns doch noch kurz auf Nagelsmann zu sprechen kommen und dann würde ich ganz gerne mit dir einen Exkurs machen ins Internationale, denn es sind heute sehr relevante Spiele, die noch stattfinden. Wir werden nämlich sehen, ob Italien zum dritten Mal hintereinander es nicht schafft und ob Bolivien, mein Geburtsland, falls das irgendjemand noch wissen wollte, und ob Bolivien es seit 1990 mal wieder in die WM schafft. Kauser Nagelsmann, leg los, Kollege.
Na gut, jetzt haben wir ja schon viel drüber geredet, deswegen, ich glaube, also ich hatte so einen Take gehört von Nico Heimer, glaube ich. Ich glaube, der Mann hat zu viel Zeit zum Nachdenken. Dem stimme ich zu. Ich glaube, dass er an sich ja grundsätzlich sicherlich ein guter Trainer ist, aber ich glaube, sich so eben ein bisschen verrannt hat in der Art und Weise, wie er Nationaltrainer sein will und was er tut. Und ich glaube, dass er durchaus sich nochmal überlegen muss, wie er kommuniziert, wie er mit den Spielern kommuniziert und was seine Argumente sind, warum Spieler spielen und nicht warum. Und das finde ich, das sollte er sich wirklich zu Herzen nehmen, weil ich finde, diese Länderspielpause hat irgendwie eigentlich zu viel Lärm um Sachen gemacht, die nicht so viel Lärm haben sollten. Also diese Stach-Nominierung, diese ganze Causa Undav, Goretzka, das sind alles Sachen, die eigentlich meiner Meinung nach komplett vermeidbar wären, wenn er ehrlich kommunizieren würde und Argumente liefern würde, die überzeugend sind und die, glaube ich, auch da sind, die mich auch überzeugen würden, anstatt eben falsche oder irgendwie verwirrende Fakten vorzuschieben. Und ich glaube, mein kleiner Wunsch an Julian Nagelsmann ist, dass das nächste Mal vielleicht dann doch irgendwie, sage ich mal, eine andere Begründung liefert, warum er so entscheidet und warum nicht. Ich glaube, das würde ihm helfen, das würde der Nationalmannschaft helfen, das würde auch uns als Zuschauer helfen. Das ist meine Meinung.
Absolut korrekt. Ich halte es ganz, ganz kurz an der Stelle und zitiere meinen Papa. Mein Papa ist ja, so wie alle unsere Eltern jetzt von Leuten in unserem Alter, schon ein erfahrener Typ, hat viel erlebt, viel mitgemacht, gehört auch schon zu den Älteren aus seiner Generation, die noch arbeiten. Und mein Papa würde den Nagelsmann beschreiben als einen Praktikant. Und ich finde, so benimmt sich auch manchmal der Nagelsmann.
Wie bitte? Findest du wirklich, dass er wie ein Praktikant wirkt?
Ja, oft wie also ich spiele mich jetzt ihn nicht wieder oder sehe mich nicht wieder gespielt, aber ich habe das Gefühl, manchmal ist er sich so sicher, so, das klappt, dann klappt es nicht. Und anstatt zu sagen, so, hey, wisst ihr was, ich mache einen Rückzieher, das war jetzt nicht der korrekte Weg, wir sind alle erwachsen und reif genug, um zu sehen, dass wir jetzt eine andere Methode brauchen, sagt er, nee, ich bestehe jetzt darauf und mache dann doch was anderes. Also er benimmt sich, ich finde es eigentlich ein ganz gutes Ding, wie ein Praktikant. Ich denke, nicht nur die Art und Weise, wie er Nationaltrainer ist, die du gerade angesprochen hast, sondern auch die Art und Weise, wie er Nationaltrainer wurde, sind sehr, 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 nicht unglücklich, aber es hat schon kein erfolgreiches Zusammenarbeit meiner Meinung nach versprochen, weil Flick war weg und dann war die Frage, ja, wer macht's? So, Klopp wäre cool gewesen, weil viele den sympathisch fanden, bevor Global Head of Soccer wurde, aber ansonsten muss ich sagen, habe ich wenige Optionen gesehen. Dementsprechend, er war so die einzige Available Option auf dem Markt, der einigermaßen ein bisschen Erfahrung hatte. Deswegen, ja, also Nagelsmann bleibt für mich ein Praktikant. Ich bin gespannt, wie die nächsten Spiele sind. Wir spielen ja jetzt, ich hoffe, ich mache es richtig, wir spielen ja noch gegen Finnland und USA, bevor der Ball dann rollt, gegen Curaçao. Wir haben noch echt einige Baustellen und es ist seine Arbeit, wirklich ganz kurz, der Typ verdient 400.000 im Monat. Es ist jetzt seine Aufgabe, dieses Geld nicht nur zu genießen, sondern auch die Verantwortung zu sehen und die ganzen Baustellen, die wir angesprochen haben, zu lösen.
So. Ja.
So, dann DFB das abgehakt.
Nehmen wir das mal als Schlusswort für die Causa DFB.
Genau, dann noch ganz kurz, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit und ich muss sagen, zu zweit ist es immer so ein bisschen, man spricht gefühlt die ganze Zeit. Ich würde mit dir, wie gesagt, gerne ins Ausland schauen oder in die internationalen Spiele. Italien. Causa Italien. Italien spielt heute gegen Bosnien-Herzegowina. Es geht um den Einzug in die Weltmeisterschaft. 18 und 22 waren sie nicht dabei. Was sagst du, schaffen sie es jetzt oder ist es der endgültige Downfall?
Gute Frage. Ich muss ehrlicherweise sagen, gegen Bosnien-Herzegowina, ich glaube, gab doch diese eine Szene, wo die italienischen Spieler sich darüber freuen, dass sie gegen Bosnien spielen. glaube, das hat ein bisschen die Bosniaken getriggert. Ich bin auf der Seite von Bosnien. Glaube, die Story könnte schon durchaus sein, dass Edin Dzeko die entscheidenden Tore gegen Italien macht und damit die WM-Träume von den Italienern beerdigt. Das kann ich mir gut durchaus vorstellen. Ich gehe mit Bosnien tatsächlich rein. Ist auch ein Land, was ich ja jetzt letztes Jahr besucht habe, auch sehr gut kennenlernen durfte. Und deswegen schlägt mein Herz, glaube ich, auch eher für Bosnien als für Italien. Obwohl, man muss schon ehrlicherweise sagen, es wäre natürlich, die Tragik wäre natürlich immens hoch.
Italien gehört eigentlich schon dazu, aber ich finde, sie haben keinen Fußball gespielt in letzter Zeit, die ihnen diese Daseinsberechtigung gegeben haben. Dementsprechend, mein Fußballherz schlägt auch für Bosnien. Und ich glaube, Edin Dzeko ist ein Spieler, der sich verdient hätte, wieder dabei zu sein. Ich glaube, 2010 war die letzte Teilnahme. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich weiß, damals haben sie gegen Argentinien gespielt.
Achso, du meinst Bosnien? Ich glaube, Bosnien,
ja. 2014, ja. Deswegen, das würde mich sehr freuen. Ah, nee, stimmt, 2014, stimmt, sorry, 2014 waren sie dabei, nicht 2010. 2014 war Bosnien dabei. Das ist das eine. Und dann das andere, der andere Kracher meiner Meinung nach, obwohl es sind zwei, weil es sind schon große Fußballnationen, Türkei gegen Kosovo. Türkei, das erste Mal nach langer, langer Zeit dabei. Sie haben ihre, obwohl die türkischen Fußballfans rufen ja alle zwei Jahre ihre Golden Generation aus. Sie haben wieder eine selbst ausgerufene Golden Generation, mit Arda Güler und Kenan Yildiz an der Spitze. Was sagst du dazu? Schaffen sie es oder überrascht uns Kosovo?
Ja. Nee, ich glaube, auch angesichts der wirklich sehr guten Mannschaftszusammensetzung mittlerweile diese Saison, ich glaube, das werden die packen, die Türken.
Dann ich auch. Ich bin auch bei den Türken. Und die anderen zwei Spiele, die heute stattfinden, weil heute sind die europäischen Qualifier und morgen sind dann die International Qualifier, wo zum Beispiel Bolivien gegen Irak spielt. Die letzten zwei Spiele, die wir ansprechen, sind Schweden gegen Polen und Tschechien gegen Dänemark. Gute Spiele, muss ich sagen. Gute Spiele.
Auch, also, wenn ich die so sehe, eigentlich überraschend, wären für mich eigentlich alles Kandidaten, die bei der WM so dabei wären.
Genau, meiner Meinung nach auch. Und ich meine, es ist ja tatsächlich eine WM, wo fast alle dabei sind. Du musst bedenken, 48 Nationen sind dabei. Es ist ein Armutszeugnis, wenn du nicht dabei bist.
Das stimmt. Also eben, ich glaube, gerade eben Dänemark und so, das wäre jetzt natürlich schon überraschend, Bolivien, Irak, was meinst du? Also ich meine, Bolivien war doch ewig nicht mehr dabei, oder?
Bolivien war einmal dabei, 1990, damals 1-0 gegen Deutschland verloren, yes.
Nee, Bolivien war 1954 auf jeden Fall dabei.
Bolivien war nicht 54. Nope, ganz sicher.
Doch.
Bolivien, nein.
Ich mache den Fact-Check nebenher, weil ich glaube nämlich, dass die 1954 in der Gruppe nämlich sogar mit Deutschland waren.
Nee, da bin ich mir sicher, dass nein.
Bruder, die waren 1930, 1950, 1994 dabei.
Nein.
Hä?
30, 50 und 94? Hä? Uff, da war ich ja ganz falsch. Okay. Crazy.
Aber sie waren tatsächlich 1954 wieder nicht dabei, habe ich mich auch geirrt.
Ja, aber tatsächlich, also 30 und 50 ist mittlerweile länger her. 94 waren sie dabei, okay, das ist gut. Ah, okay, dann schließt sich ja der Kreis. 94 waren sie dabei in den USA, jetzt können sie wieder dabei sein. Das ganze Land pocht darauf. Gibt es denn einen bolivianischen Nationalspieler, den du kennst? Einen solltest du kennen.
Hat lange
bei Werder Bremen gespielt.
Auf dem falschen Fuß erwischt. Hugo Almeida ist. Ah, der ist Portugiese.
Aus Coimbra.
Nee, fällt mir jetzt spontan nicht ein.
Marcelo Martins. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnerst.
Leider nicht, nee.
Haare, so Schulterlänge, okay. Marcelo Martins war jahrelang der Posterboy des bolivianischen Fußballs. Der ist jetzt unter Anführungsstriche zu alt, ist eigentlich schon zurückgetreten, hat sich aber bereit erklärt, für die WM nochmal fit zu werden, hat sich einen Verein gesucht, spielt jetzt auch in der bolivianischen Bundesliga und wurde nicht nominiert. Weil der Trainer hat gesagt, seine Zeit ist vorbei, es tut ihm sehr leid. Da gab es ein bisschen so ein Undaff-Feeling, weil das ganze Land hat natürlich gesagt, hey, der hat uns jahrzehntelang getragen, der hat es verdient, aber tatsächlich hat Bolivien eine Golden Generation, aber liegt auch ein bisschen daran, dass in Lateinamerika 10 Mannschaften spielen und 7 kommen mit. Peru, Chile und Venezuela sind die einzigen, die kein Ticket mehr einlösen können. Da kurzer Exkurs. Mich würde es sehr freuen. Also ich weiß nicht, wie die irakische Fußballnationalmannschaft sie schlägt, muss ich sagen, habe ich sehr wenig verfolgt. Aber ich finde, Bolivien könnte es schaffen.
Ja, werden wir uns freuen, werden wir uns anschauen und jetzt zu guter Letzt wollte ich noch ein bisschen dich fragen, wie ist denn dein Feeling? Du bist ja so ein bisschen auch unser kleiner Amerika-Korrespondent. Wie ist denn das Gefühl bei dir? Kommst du langsam in WM-Stimmung? Glaubst du, es wird eine gute WM werden oder ist es aufgrund auch der jetzigen geopolitischen Lage eher unwahrscheinlich, dass wir es so ein WM-2014-Feeling oder WM-2010-Wieder-Feeling bekommen? Wie ist da deine Meinung?
gespalten und schwer. Also mein Herz sagt so, hey, lass es nochmal so eine WM sein, wo wir uns alle freuen, das aller 2010, 2014. Und ich hätte auch mal wieder Bock darauf, weil 2018 und 2022 sind an uns vorbeigegangen. 18 war Abi, 22 war Winter und Katar. Und ich finde, die Spiele in Mexiko haben ein Potenzial, was unfassbar ist. Weil Mexiko ist ein Fußballland. Mexiko hat schon zwei erfolgreiche WMs ausgeführt. Die Spiele, die da stattfinden, die haben wirklich ein Potenzial, dass es zu einem Fußballfest wird. In den USA ist es schwer. Du hast gesagt, die geopolitische Lage, extrem kompliziert. Es sind mehrere Länder von einer Travel-Ban betroffen in die USA. Jetzt haben auch mehrere Verbände mitbekommen, dass ihre Fans, wenn sie ein Visum beantragen möchten, 15.000 einfriesen müssen als Garantie, dass sie zurückkehren in ihr Land. Also nicht einfach, darunter Haiti, die sich zum ersten Mal qualifiziert haben in einiger Zeit. Ich habe Angst, dass es in den USA eine Shitshow wird, wo andere Sachen das Panorama dominieren. In Kanada muss ich sagen, da finden relativ wenig Spiele statt. Dementsprechend habe ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Ich bin gespalten. Ich kann es ja noch nicht sagen. Ich würde sagen, wäre ich 100% ecuadorianisch, hätte ich keinen Bezug zu Deutschland, würde ich jetzt in Ecuador leben, dann würde ich sagen, ja, es wird ein brutales Fußballfest, weil bei uns betrachtet man tatsächlich nur den Sport und nichts außerhalb davon. Aber dadurch, dass ich halt eben nicht 100% ecuadorianisch bin und doch diesen deutschen Bezug habe und alles auch mit ein bisschen kritischem Auge beobachte, sage ich, ich bin mir noch nicht sicher. Wie ist es bei dir?
Ja, glaube ich, geht mir ähnlich. Auf der einen Seite freue ich mich sehr, dass es eine WM wieder ist, die, glaube ich, irgendwie leider, also eigentlich gedacht war, ohne diesen bitteren Beigeschmack, die es die letzten zwei WMs ja schon durchaus hatten. Muss man ja einfach sagen, also gerade die WM 2022 war, zum einen war sie im Winter, das hat, finde ich, schon sehr viel kaputt gemacht, ganz abgesehen davon, dass es eben auch politisch da irgendwie ganz merkwürdige Diskussionen kam. Ich finde, im Rückblick muss man ehrlicherweise sagen, ist eigentlich die USA der deutlich kritischere Austragort als Katar es ist. Muss man in der Härte so sagen, wie es ist, weil Katar zu dem Zeitpunkt keinen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg geführt hat. Und Russland war natürlich auch irgendwie, auch damals schon irgendwie nicht in dem Rahmen mehr so passend, wie vielleicht das Brasilien war, wobei es da auch im Sommer war. Deswegen irgendwie, ich glaube, Walle hat es in die Gruppe geschrieben, liebe Grüße. Es kann sein, dass es sowieso schon gar nicht mehr so wird, wie es jemals war. Es gibt ja mal so eine, ich glaube, bei Meyerhof-Romane, wann wird das endlich wieder mal so, wie es nie war? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich durch mein Leben sowieso trägt. Und man verklärt natürlich auch diese WMs, aber diese, ich meine, du hast es selber gesagt, Südafrika war auch damals, und Brasilien, das waren auch irgendwo, gab es da sehr viel kritische Momente. Aber es hatte eine Leichtigkeit, glaube ich. Vielleicht, weil wir auch jünger waren, aber es hatte ein bisschen mehr eine Leichtigkeit als jetzt. Und deswegen bin ich auch selber gespalten. Eben, wie du gesagt hast, ich glaube, Mexiko, Kanada, freue ich mich sehr auf die Spiele. Gerade eben Mexiko ist ein tolles Fußballland, hat tolle Fußballer hervorgebracht, das wissen wir alle. Aber gerade in der USA nicht nur wegen politischen Gründen, sondern auch einfach, weil der Sport das da nicht so eine Rolle spielt, stelle ich mir das schwierig vor.
Tatsächlich, dass der Sport da nicht so eine Rolle spielt, das ist mir fast mittlerweile egal. Ich finde, die USA ist an sich, wenn du das betrachtest, denken wir uns jetzt mal die Politik weg, eins der wenigen Länder, die an sich das Potenzial haben, sowas auszutragen. Sie haben die Infrastruktur, sie haben die Hotels, sie haben Flughäfen, sie haben halt eben die Infrastruktur, die Öffis sind in den Großstädten auch gut, also auch wenn viele sagen so, boah, die Amis lieben ihre Autos und 40% des Landes ist Parking-Slots, stimmt auch bis zu einem gewissen Punkt, aber ich habe das Glück, da eine Zeit lang gelebt zu haben und ich kann sagen, so zumindest in New England und in den größeren Städten im Süden sind ÖPNV relativ okay. Natürlich, die Preise sind idiotisch, also das können wir jetzt nicht bestreiten, aber das wussten wir ja alle. Also ganz ehrlich, wenn eine WM in der Schweiz stattfinden wird, dann werden die Zimmer in Davos, in Gstaad und in Zürich auch das Dreifache kosten von dem, was sie normalerweise kosten. Mhm. Ist einfach so. Was du gerade angesprochen hast, Katar, was hat deine Journalist geschrieben? Katar hat sich zumindest freundlich gegeben und die USA machen ja alles dafür, dass man sie nicht besucht. so ein großes Ding. Ja. Es wird einfach kompliziert sein. Ich bin sehr gespannt, wie die Stimmung hier sein wird. Es gibt ja jetzt die Regelung, dass es Nachtruhe nicht gilt bei den Deutschlandspielen. Ich weiß nicht, ob nur bei den Deutschlandspielen oder generell während der EM.
Ja, das habe ich auch gesehen, ja.
Finde ich einen interessanten Ansatz. Mal schauen, wie das aufgenommen wird. Ich werde versuchen, mich in WM-Stimmung zu bringen, aber klar, zum Beispiel die Ecuador-Spiele sind hier um 1 und 2 Uhr morgens unter der Woche. Weiß ich auch nicht, wie sehr ich da um die Häuser ziehen werde, um 3, wenn wir gegen Curaçao spielen. Aber ich bin gespannt. Ich freue mich einigermaßen und ganz ehrlich, ich freue mich schon. Ich bin Fußballfan, ich bin schon begeistert dieser Sport, ich mag den schon sehr und dann hoffen wir mal, dass die Amis, dass Trump, das Eis, dass die ganzen Sachen für zumindest 6 Wochen, wo der Ball rollen wird, in den Hintergrund geraten. Es wäre auf jeden Fall geil.
Absolut, also ich glaube, da sprechen wir beide oder sprichst du mir aus der Seele. Und ich finde auch, eben weil es eben im Sommer sein wird, glaube ich schon auch, dass die Stimmung, es wird auf jeden Fall eine coole WM-Stimmung werden. Ich glaube, gerade eben auch für jemanden, oder wenn man dann das irgendwie so ein bisschen ausblenden kann. Und deswegen Daumen drücken, wir werden als Dreierkette VWH ja, glaube ich, auch selber da durchaus mitwirken, vielleicht
vor Ort sein, in der genau. Besprechung.
Vor Ort sein, mit Donald Trump ein Interview führen, ne? Das haben wir jetzt noch gar nicht angekündigt. Nee, aber ich glaube, ich weiß noch, das EM-Spezial damals, das war schon auch irgendwie cool, es hat auch schon echt sehr Spaß gemacht, da die EM zu begleiten, natürlich in Deutschland nochmal ein anderes Feeling, aber ja, es ist leider auch wieder, muss man sagen, ein kleiner Beigeschmack dabei, gerade eben auch, weil man einfach nicht weiß, wie, sag ich mal, die Situation auch vor Ort ist für Leute, die in der Minderheit angehören oder diese Travel-Bans haben.
Ja, ist echt es wird extrem, extrem spannend und ich glaube, es wird eine WM sein, über die wir noch lange, lange sprechen werden. Mein Lieber, wir haben jetzt eine Stunde durch.
Ich hab noch eine Frage.
Hau raus, komm.
Noch eine Frage, weil du ja vielleicht auch noch ein paar Leute kennst. Ich glaube, du hast auch fußballbegeisterte Mitbewohner in den USA gehabt. Wie ist denn bei denen die Stimmung? Können die das ausblenden? Sind die in Stimmung? Haben die Bock drauf?
Da hast du recht. Willy, an der Stelle viele liebe Grüße, war einer der wenigen Amis, die mehr über Fußball verstanden haben als ich, muss ich sagen, an der Stelle. Ich habe mit ihm vor, 6 Wochen gesprochen, also nicht so kurz her. Aber bei ihm ist die Stimmung auf jeden Fall da, auch weil Kroatien ihr Headquarter in Alexandria, in der Stadt, wo er lebt, das ist neben Washington D.C., aufschlagen wird und nice. in seinem Verein trainieren. Er ist ja nicht nur fußballbegeistert, sondern auch Fußballtrainer und die werden bei den Alexandria Reds ab und zu trainieren und das heißt, da ist bei ihm die Stimmung auf jeden Fall schon hoch. Ansonsten habe ich ja letzte Woche, glaube ich, diese eine Nachricht von meinem anderen Mitbewohner reingeschickt, wie es generell gerade im Land ist. Die Stimmung ist angespannt und das Einzige, worauf alle hoffen, ist, dass keine Bodentruppen der USA in den Irankrieg eingezogen werden, weil dann kippt alles. Also hoffen wir mal, dass das entspannt bleibt und dann verspricht es, dass auch die Amis ganz, ganz freundliche und ganz begeisterte Hosts sein werden.
Ja, eben, das glaube ich eben auch. Eigentlich so grundsätzlich von der Mentalität sind die auch offen dafür. Ich glaube, die haben Bock. Ich glaube, Fußball hat auch in den letzten Jahren da auch ziemlich an Begeisterung gewonnen. Auch mit dem Messi-Transfer. Marco Reus auch in den USA. Timo Werner wollen wir nicht vergessen.
Thomas Müller.
Deswegen drücken wir die Daumen. War sehr spannend. Danke für deine Eindrücke. Auch gerade nochmal zu dem Thema, finde ich, hast du da nochmal eine ganz andere Perspektive als jetzt Walle und ich. Und ja. Würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle von allen und wünschen eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche.
Ja, und ganz kurz, das Spiel der Woche ist ja an sich klar.
Entschuldigung.
So, ja, aber ganz kurz, lass uns das schnell machen. Du weißt, welches ich meine, oder?
Bayern gegen Freiburg am Samstag.
Bayern gegen Freiburg am Samstag um 15.30 Uhr.
Vielleicht mit mir im Stadion, ich weiß es noch nicht genau, aber ja. Dann okay. Schöne Woche, schöne Ostern.
Ah, danke dir auch. Frohe und gesegnete Ostern, mein Lieber.
Frohe und gesegnete Ostern. Wir macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mach's.